Ich habe mich dann tatsächlich an einem Agatha Christie-Roman rangehangelt, weil es war für mich einfach äquivalent ungefähr das Ähnliche, also gleiches Setting, irgendwie außergewöhnliche Charaktere und am Ende ist die Frage, wer ist der Mörder?
Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller, Storyteller, deutsche Bestseller.
Hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge von Deutsche Bestseller, der Podcast aus der Bücherwelt. Ja, und heute habe ich mir ins Studio eingeladen. Nein, das ist eigentlich ein Quatsch, weil ich bin ja einfach hingelatscht zu ihr. Und zwar geht es nicht um eine Buchautorin, sondern die Autorin eines Spiels. Genauer gesagt eines Krimi-Dinner-Spiels, deswegen eben Krimi aus der letzten Folge. Ja, und ich kenne das bisher leider noch nicht. Ich habe es noch nicht gespielt. Deswegen hört ihr auch gleich, frage ich einfach Daria Löcher in den Bauch, wie das überhaupt funktioniert und so alles drumherum. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit auskennt. Wenn nicht, einfach reinhören. Wenn ihr schon mal eins gespielt habt, auch reinhören. Es ist ganz spannend, auch wie das Ganze dahinter funktioniert, wie sie überhaupt drauf gekommen ist, das zu machen. Ja, und ich würde sagen, legen wir einfach mal los. Diesmal habe ich keine Buchautorin dabei, beziehungsweise ich bin einfach mal zu ihr in die Küche geschlappt, die hat mich eingeladen, sondern die Autorin eines Spiels, eines Krimispiels, und das ist Daria Nina. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit quatsche, erstmal hallo und vielen Dank, dass ich hierher kommen durfte.
Hallo und vielen Dank, hier auch mit dabei sein zu können, nicht nur in meiner Küche natürlich, sondern bei deinem Podcast, freut mich sehr.
Wunderbar. Vielleicht kannst du dich kurz vorstellen. Wer bist du eigentlich? Und warum hast du ein Krimi-Dinner-Spiel geschrieben?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, hättest du mich vor einem Jahr gefragt, irgendwie hätte ich dir gesagt, wie, Krinner, was, Dinner, was, Spiel? Wie fange ich am besten an? Also das Krimi-Dinner-Spiel, das haben Freunde von mir, hatten die Idee, sie wollen ein Spiel rausbringen. Also sie haben einen Online-Shop und es läuft ganz gut. Und dann haben sie sich überlegt, was könnte man noch machen, was Spaß macht? Dann machen wir doch ein paar Spiele. Und die Krimi-Dinner-Sache war eine Idee von denen. Und sie wussten, dass ich auch selber Krimis schreibe. Also ich schreibe gerade einen Krimi-Roman oder einen Thriller-Roman. Und das habe ich schon vor einem Jahr gemacht. Das heißt, ich... Der erste Roman dauert vielleicht ein bisschen länger, aber...
Dann komme ich wieder.
Ja, genau, wenn er fertig ist, genau. Gut. Ich versuche mich zu beeilen. Und haben sie gefragt, ob ich ein Krimi-Dinner-Spiel schreiben möchte. Und dann habe ich mir gedacht, ja klar, warum nicht? Und dann habe ich mir das Ganze erstmal angeschaut und so ist es eigentlich in die Wege geleitet worden.
Okay, klingt spannend, weil du sagst auch so, ja, klar, mache ich. Wie hast du dir denn überhaupt überlegt, wie das funktionieren könnte? Also, weil Krimi ist ja schon nicht ganz ohne, da braucht man so verschiedene Sachen und so ein Spiel ist, glaube ich, auch nicht ohne. Wie hat es funktioniert?
Ja, also sagen wir es mal so, ich lese mein Leben lang gern schon Krimis und in letzter Zeit auch immer mehr Thriller. Ich finde so ein, also ich habe schon mal vor Jahren mal ein Krimi-Dinner-Spiel gespielt. Und es ist im Endeffekt nichts anderes als ein typischer Agatha Christie-Roman, nur interaktiv. Weil ein typischer Agatha Christie-Roman, was ist das? Das heißt, man hat irgendwie einen abgeschotteten Ort, eine, keine Ahnung, 6 bis 10 Leute und jeder ist verdächtig. Und eins nach dem anderen wird gesagt, oh, wieso ist der verdächtig? Ist er wirklich verdächtig? Und so weiter. Und es ist ein Krimi-Dinner-Spiel eigentlich nichts anderes im Endeffekt. Du brauchst ausgefallene Charaktere, einen abgeschotteten Ort und Und so hat es angefangen. Also ich habe natürlich meine Vorbereitung für das Krimi-Dinner-Spiel war, so ziemlich alle Agatha Christie-Romane durchzulesen, die es gibt. Ich habe es nicht geschafft, weil die Frau hat unglaublich viel geschrieben. Das ist echt unglaublich, wie viel die Frau geschrieben hat. Angeblich hat sie ja Krimi-Romane geschrieben zum Geld verdienen und eigentlich wollte sie oder hat sie auch Liebesromane geschrieben oder okay. Liebesgeschichten. Aber die Krimi-Sachen waren zum Geld verdienen da.
Wow, das wusste ich gar nicht. In Agatha Christie. Hat sie denn unter dem Namen auch welche geschrieben? Weißt du das?
Ich ganz ehrlich sagen, wollte ich selber mal nachrecherchieren, weil ich habe die Info irgendwo mal kurz random gelesen und habe mir gedacht, das ist ja spannend irgendwie. Aber ich habe es noch nicht weiter. Gut, dass wir drüber sprechen.
Okay, wir recherchieren genau. Das nach. Vielleicht noch mal kurz zu deinem Krimi-Dinner. Wie heißt das denn eigentlich?
Genau, das heißt Backstage und es ist also das Spiel, der Spielehersteller heißt Mord bei Tisch. Es spielt im Backstage. Backstage von einer Popsängerin. Das heißt, wie ich auch noch recherchiert habe für das Krimi-Dinner, waren mir alle Dokus über Popsänger auf Netflix anzuschauen. Lady Gaga, Whitney Houston, Backstreet Boys und so weiter. Und
alles Recherche, ne? Das ist alles. Immer so toll, was man so alles machen kann für die Recherche, ja. Für die Arbeit.
Für die Arbeit, ja. Und dann habe ich, also ich meine, das war schon geil. Also ich meine, meine Freundin hat auch gemeint, irgendwie kommt nach Hause von der Arbeit und ich sitze da und schaue mir eine Netflix-Doku an. Ich sage, ich arbeite. Aber es war schon ein Ding, weil ich wusste nicht, wie schreibt man ein Krimi-Dinner. Also es gibt ja auch sehr wenig Anleitung für, wie schreibt man ein Krimi-Dinner. Es gibt schon sehr viel Anleitung, wie schreibt man einen Roman, wie schreibt man ABC, aber Krimi-Dinner. Aber ich habe mich dann tatsächlich an einem Agatha Christie-Roman rangehangelt, weil es war für mich einfach äquivalent ungefähr das Ähnliche, also gleiches Setting, irgendwie außergewöhnliche Charaktere und am Ende ist die Frage, wer ist der Mörder?
Aber gibt es wirklich einen Agatha Christie-Roman, der irgendwie Backstage spielt?
Nee, gar nicht, das nicht. Also ich habe es ein bisschen in die Moderne gebracht, irgendwie mit so einem Gangster-Rapper und so weiter, oh, okay. Yoga-Lehrerin, also solche Sachen. Mhm. Einen abgehalfteten alten Boyband-Member irgendwie, der nur noch durch
das Dschungelcamp bekannt
genau,
ist?
Genau, tatsächlich durch sowas.
Okay, wir wissen, glaube ich, wovon du sprichst. Ja.
Genau, also das ist, und dann habe ich für mich selber versucht erstmal, wie mache ich das? Also dann habe ich einfach die Figuren mir vorgestellt, die Geschichte der einzelnen Figuren, weil es gibt auch zwei Nebenrollen, ich sage natürlich nicht welche, weil das ist ja dann nicht spannend. Und dann einfach zu schauen, wie kriegt man eine Geschichte zustande, dass jeder, selbst die Nebenrollen, Spaß dran haben und sich nicht irgendwie so ein bisschen außen vor fühlen. Und das war einfach so ausprobieren und schauen, was funktioniert. Ich hatte viele Testspiele, also ich glaube insgesamt 8 oder 9 Testspiele.
Ah, okay. Ja, das wäre meine nächste Frage. Ja. Woher weißt du, dass es auch funktioniert? Ja.
Also ich hoffe, es funktioniert immer noch, aber bei den Testspielen hat es einigermaßen funktioniert. Eigentlich ganz gut, also ich hatte positives Feedback und eben ungefähr 8, 9, ich weiß gar nicht mehr auswendig, wie viele Testspiele mit verschiedenen Anzahlen an Leuten. Das war schon Spaß, weil teilweise sind dann 8 Leute zusammengekommen, weil die sind natürlich über Freunde, Bekannte und jeder hat jeden. Und dann saßen teilweise, 6 Leute am Tisch, die sich überhaupt nicht kannten untereinander. Und dann plötzlich eine Minute später, nachdem sie angefangen haben, das Spiel zu spielen, haben sie gelacht, 3 Stunden am Stück und so weiter. Es war schon geil, das mit anzuschauen, weil sonst sitzt du ja irgendwie, wenn du was schreibst, irgendwie in deinem Kämmerchen. Und du kriegst vielleicht Feedback, aber so dieses live zu sehen, was Leute aus dem machen, was du geschrieben hast, das war schon geil, das war schon nicht schlecht.
Und bei so einem Testspiel, spielst du da mal mit oder stehst du in der Ecke und schreibst fleißig mit und guckst, was die so sagen?
Ich habe das allererste Testspiel habe ich mitgespielt, einfach nur, das war auch, um zu schauen, oh Gott, funktioniert das oder nicht irgendwie. Das waren, lustigerweise waren hauptsächlich Leute aus meiner Schreibgruppe und hat Spaß gemacht und ich habe da mitgespielt, es ging aber nicht, also für mich selber nicht so gut, weil ich wusste natürlich alles und dann habe, wie viel sage ich, wenn es zu viel ist oder zu wenig, aber ich wollte einfach mal mitspielen, nicht, dass irgendwie alles komplett irgendwie daneben ist und ab den nächsten Testspielen saß ich wirklich hier in der Ecke und habe zugeschaut und mitgeschrieben, ja.
Okay, also wir sind hier richtig am Tatort sozusagen.
Wir sind tatsächlich am Tatort. Manchmal fand der Tatort auch im Wohnzimmer statt, aber hier ist auch schon einiges passiert.
Okay, ja. Also ich muss mir das so vorstellen, es gibt da so Karten wahrscheinlich, jeder hat eine Rolle oder so und muss dann gucken, wie er auf bestimmte Sachen reagiert, oder?
Genau, also jeder bekommt ein Heftchen, das heißt so ein Booklet. Also es gibt ein Booklet für den Gastgeber und da ist der Spielablauf drin, damit man einfach weiß, was man zu tun hat, wann man was zu tun hat. Und sonst hat gerade jeder ein Booklet und in jedem Booklet steht quasi seine eigene Rollenbeschreibung, dann die Info über die anderen Rollen, die man selber weiß. Und so der Ablauf des Abends, was man selber gemacht hat. Und dann gibt es 3 Runden. Das heißt, also erst irgendwie die allgemeine Info und dann fangen die Runden an. Und in jeder Runde bekommt man mehr Infos quasi. Mhm. Das heißt, etwas, woran man sich erinnert oder keine Ahnung. Und dann gibt es auch Hinweise. Und da, das ist in dem Spiel, weil es ein bisschen moderner gestaltet ist ja natürlich und Backstage und das ganze Thema, man kriegt die Hinweise als SMS quasi oder als Smartphone-Nachricht oder so weiter irgendwie. Also okay. So ein bisschen, also so aufgezogen. Okay. Also nicht auf sein eigenes Smartphone, man kriegt schon Kärtchen, aber...
Cool. Wo ist denn jetzt das Dinner auch noch?
Das muss man natürlich selber kochen, wenn man möchte.
Aber ein Rezept ist nicht dabei.
Doch, auf der Webseite. Es gibt eine Webseite, mordbeitisch.de, und da gibt es auch Rezepte. Da hat das, die habe ich nicht zusammengestellt. Die hat quasi, wir sind zu dritt, die das Spiel machen, und die hat eine von den dreien quasi aufgestellt. Aber die sollten eigentlich ganz gut dazu passen. Mörderisch aussehen mit blutigen Sachen. Also so mit Tomatensauce natürlich, nicht mit echtem Blut. Okay. Ja, genau. Also und aber man muss auch nicht essen. Das heißt, für die Testspiele hatte ich meistens Pizza vorbereitet. Das funktioniert auch ganz gut. Oder einfach, ich meine, man kann auch einfach Chips oder so weiter. Also man muss jetzt nicht 3-Gänge-Menü machen. Man kann, muss nicht. Das ist halt wirklich wie einem selbst überlassen.
Und du hast jetzt gesagt, es sind 3 Runden. Und dann, wie löst man das auf? Schreit irgendeiner Uno, ich weiß es. Oder wie geht das?
Das wäre eigentlich eine Idee fürs nächste Mal. Finde ich ganz gut. Genau. Uno.
Ja. Mafia und Mafia. So.
Genau. Mörder, Mörder.
Kannst auch Pizza essen, aber.
Ja, natürlich. Eben. Ja. Nee, also dann gibt es eine Auflösungs-, also eine Anklagerunde. Jeder sagt, wen er für den Mörder hält und warum. Also was das mögliche Motiv wäre. Und dann wird halt abgestimmt. Also jeder Einzelne sagt, du bist der Mörder oder du bist der Mörder. Und man schreibt auf, wer quasi die Anzahl der Stimmen erhält. Und danach wird die Geschichte vorgelesen, was tatsächlich passiert ist. Und wenn der Mörder nicht erwischt wurde, dann hat er natürlich gewonnen. Und dann gibt's auch noch so Bonussachen. Also jeder bekommt noch so, jede Rolle hat seine einzelne Privataufgabe oder so eine kleine persönliche Aufgabe. Ja.
Aber im Prinzip ist es so, wenn es aufgelöst ist, dann kann man es nicht mehr spielen, oder?
Nö, dann kann man es nicht mehr spielen. Nö, aber das ist genauso, wie wenn du einen Film oder ein Buch liest, dann weißt du ja das Ende. Also es ist im Endeffekt... Ich finde manchmal, das Spiel ist irgendwie vielleicht ein falsches Wort, weil Leute sich dann etwas wie so ein Brettspiel vorstellen, das sie dann immer wieder mal rausholen können, wenn sie Besuch haben. Das ist damit natürlich nicht so, sondern es ist eher wie so ein Erlebnis, so ein Gemeinschaftserlebnis. Es ist so, als würdest du mit deinen Freunden ins Kino gehen, plus du spielst das Kino selber, so ein bisschen im Endeffekt. Und so ist auch der Preis. Also ich glaube, ich mache die Preise jetzt nicht, aber ich glaube, so um die 24 Euro, also das ist am Marktpreis orientiert, also ist auch, was die anderen Spiele kosten. 6 bis 8 Leute können das spielen. Wenn ihr zu 8 seid und das den Preis zum Beispiel splittet, dann ist es ja tatsächlich viel günstiger als Kino oder ein Buch oder so weiter.
Das stimmt. Und man kann es immer noch weiter verschenken, oder?
Genau, man kann es weiter verschenken, weil das Spiel geht nicht kaputt. Also das heißt, du machst nicht irgendwie was kaputt, was du dann irgendwie wegwerfen musst, sondern du kannst einfach das weiter verschenken, tauschen zum Beispiel. Es gibt auch irgendwann, scheinbar habe ich gesehen, online so Tauschplattformen für solche Spiele. Also
also nicht wie bei diesen Escape Room Spielen, wo man dann Karten zerreißt und zerschneidet und dann am Schluss hat man nichts mehr davon.
Genau, eben, nee, da ist es nicht. Also du kannst ja natürlich irgendwie, wenn jemand was reinschreibt, kannst du das nicht verhindern, aber rein theoretisch ist das Material so aufgebaut, dass du nichts kaputt machen musst, sondern das Spiel einfach weitergeben kannst.
Mhm. Ohne Probleme.
Ja.
Coole Idee. Jetzt hast du schon erzählt, wie das zu dem Spiel kam, zu dem Auftrag sozusagen. Ja. Aber du hast noch gar nichts über dich erzählt.
Das stimmt, das war
das hast du einfach unterschlagen.
Das waren 2 Fragen auf einmal, ich war überfordert.
Ja, das ist ganz schlecht. Ich war schon schlechte Interviewführung.
Nein,
vielleicht erstmal, warum kannst du eigentlich schreiben?
Das ist
also, jetzt sag nicht, in der Schule gut aufgepasst.
Bis zu einem gewissen Grad oder bis zu einer gewissen Klasse quasi, sagen wir es mal so. Nee, ich glaube, meine Begeisterung fürs Schreiben oder fürs Geschichten hat tatsächlich mein Opa so entflammt. Also als ich damals lesen gelernt habe, hat er mir immer so, ich weiß nicht, 4, 5 Jahre alt ich war, also hat er immer so kleine Kärtchen mir hinterlassen, wo in der Wohnung die ein Schatz vergraben ist. Und wenn ich das lesen konnte, konnte ich auch den Schatz finden irgendwie. Und
jetzt bist du nicht nur, kannst du nicht nur lesen, sondern bist auch reich.
Jetzt bin ich auch noch reich, ja. Lesen macht reich. Schön wär's. Ja, und irgendwann war mir das anscheinend zu langweilig, ne? Bin ich ihm angefangen, so Kärtchen zu schreiben und irgendwie so, wo in der Wohnung ein Schatz versteckt ist, also so ein kleiner. Das war so meine ersten, ich meine, Geschichten kann man nicht sagen, aber es hat mir Spaß gemacht, dass man, ich glaube, dadurch wurde meine Begeisterung geweckt, dass du etwas, wenn du etwas schreibst, formulierst, irgendwie damit etwas bewirken kannst, was jemandem Freude bringt zum Beispiel. Und dann natürlich...
Ach, halt, jetzt würde ich nur wissen, was, ja, was für einen Schatz gab's denn da?
Das ist eine gute Frage, ich weiß es nicht mehr. Ich muss mir jetzt was einfallen lassen, oder? Ja. Dublonen. Na, wahrscheinlich Süßigkeiten. Also ich nehme es mal ganz stark an, Süßigkeiten.
Okay. Ja. Ja, aber spannend, dass das nicht hängen geblieben ist, sondern wirklich ja, nur der Weg dahin.
Der Weg dahin, ja. Das ist tatsächlich irgendwie, ich fand es einfach so schön. Es war, glaube ich, einfach diese Freude überhaupt, das zu lesen und zu schreiben. Ich glaube, das war der Schatz. Ja, und dann natürlich irgendwie, was man immer sagt, ich habe schon immer geschrieben und habe immer sehr viel gerne geschrieben. Ich schreibe besser, als ich rede. da kann man nämlich zurück und es neu schreiben. Genau. Ja. Habe Kurzgeschichten auch geschrieben, habe auch welche veröffentlicht, wurden veröffentlichen Bierglas-Lyrics, so ein Schweizer Magazin, ich glaube, das gibt es gar nicht mehr, aber dann Drehbuch, weil ich habe einige Jahre nach der Schule bei Film und Fernsehen gearbeitet, in der Produktionsabteilung und am Set, und dann habe ich da mit einer Kollegin, haben wir mal ein Drehbuch verfasst für einen Kurzfilm, wurde aber nie gefilmt, weil eigentlich wollten wir, aber man hat ja immer Pläne irgendwie. Und
war das auch alles so in die Richtung Krimi?
Also die Kurzgeschichten waren haben einfach so als WG-Geschichten angefangen, und die letzte war schon ein Krimi, hat sich schon angedeutet, dass es ein Krimi ist, lustigerweise. Okay. Und der Kurzfilm, das war so eine Schnapsidee, wir waren zusammen in Thailand, das war so eine Schnapsidee, irgendjemand muss Friedhof der Kuscheltiere neu verfilmen. Ja, jetzt nur rückblickend. Ich habe sogar noch irgendwo Nach dem Tode kommt der Durst, war der Arbeitstitel. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall.
Das ist eine Katze, die habe ich schon länger nicht mehr gesehen.
Ja, das waren damals aber, in dem Kurzfilm waren das aber keine Zombies oder Kuscheltierzombies oder Tierzombies, sondern Vampire, weil wir uns gedacht haben, weil das war, sollte ja in
Deutschland. Wenn schon, denn schon.
Ja, das sollte in Deutschland spielen, und ich meine, und dann.
Stimmt. Da gibt es auch mehr Vampire als jetzt Katzen.
Ja, irgendwie, ich weiß nicht, die Logik kommt mir gerade irgendwie sehr komisch vor, aber.
Also ganz passt es nur nicht, aber ist ja egal. Das war ja auf dem Weg einfach nur,
ja,
so, ne?
Das war nur auf dem Weg, aber dann, genau, und dann habe ich das Drehbuch auch damals dem Oberbeleuchter gezeigt, und dann hat er das angeschaut und gemeint, naja, habt ihr ein Hollywood-Budget oder was? Natürlich Vampirgeschichten nachts im Wald bei Nebel, es kostet ja Unmengen Geld, das auszuleuchten. Und dann war natürlich irgendwie so die Herausforderung, eine Vampirgeschichte beim Tag zu schreiben.
Gibt's schon.
Ja, das war noch vor Twilight, möchte ich dazu
Die leuchten sagen. Dann in der Sonne. Glitzern.
Glitzern, ja. Das war eigentlich unsere Idee, ne?
Verdammt. Ja. Aber die hatten ein Hollywood-Budget.
Ja, die hatten ein Hollywood-Budget.
Hätten sie auch eine Nacht machen können.
Ja, eben, das ist total Schwachsinn, ja. Ja, so war das. Und dann habe ich eben ein paar Jahre beim Film gearbeitet und habe da auch nicht sehr viel geschrieben, weil es war, man kommt so in den Alltag rein irgendwie. Also ich bin eigentlich hingegangen, irgendwie Geschichten erzählen war schon immer so ein Traum von mir, also seit ich 4 Jahre alt war anscheinend. Und und dann habe ich mir irgendwann gedacht, nee, jetzt mache ich mal kurz eine Pause und studiere was, weil ich habe nicht studiert und habe erst mein Abitur nachgemacht, weil ich war zwar im Gymnasium, aber wie gesagt, das war schon da, wo ich nicht mehr aufgepasst habe in der Schule, und habe mein Abitur nachgemacht und habe dann studiert Kulturwissenschaften, also so das Horizontalste, was es gibt, weil ich wollte einfach Input in meinen Kopf reinbringen. Also ich sage nicht, dass es beim Film keinen Spaß gemacht hat, aber es war einfach... Wenn du arbeitest, kommst du in eine Routine rein, und dann irgendwie hast du das Gefühl, du brauchst mehr einfach Gehirnstoff sozusagen irgendwie. Und dann habe ich studiert, und während dem Studium habe ich auch lauter Seminararbeiten geschrieben, natürlich Papers und so weiter. Und da habe ich auch festgestellt, dass, also ich meine, da habe ich das natürlich auf einem mit sehr viel Feedback-Niveau bekommen, und da habe ich aber...
Aber zu wenig Krimi.
Ja, zu wenig Krimi. Ja, da habe ich aber keinen Krimi geschrieben, wobei ich habe einen tatsächlich, weil ich meine, das war Ethnologie, also ich meine, da konnte man eh machen, was man wollte irgendwie, aber und habe ich tatsächlich so ein Halbkrimi, so ein Essay geschrieben, kam, also war okay, also wie gesagt, das war, naja, egal, Aber ich glaube, da habe ich nochmal so ein gewisses nochmal Selbstvertrauen auch mit reinbekommen irgendwie, weil da lernst du auch, was du gut lernst, ist recherchieren, strukturieren. Das ist natürlich sehr wichtig, wenn du irgendwas wirklich auch professionell schreiben möchtest. Ist einfach nicht mal so eine Idee haben, die mal hinkritzeln irgendwie und warten, dass daraus irgendwas wird, sondern du musst dich schon hinsetzen, jeden Tag was arbeiten, irgendwie recherchieren und nicht in deinen Notizen verschwinden oder irgendwie verzetteln oder so weiter. Also das war, glaube ich, auch nochmal so ein guter Aspekt. Und dann habe ich während der Zeit auch angefangen, kam schon die Idee, einen Roman zu schreiben, und dann habe ich auch noch lauter Kurse gemacht, also nicht Kurse, sondern so Online-Sachen, habe mir einfach alles gelesen, was ich in die Hände bekommen könnte, wie schreibt man einen Roman, wie strukturiert man Geschichten. Und ich hatte im Nebenfach Literatur und Medienwissenschaften, und da haben wir natürlich auch sehr stark Literaturtheorie, was ist überhaupt Literatur, wie sieht es aus, Postmoderne. Wir hatten ein geiles Seminar, das war so geil, Ideologie in Fantasy-Romanen, Herr der Ringe und so weiter, Harry Potter. Und also es war nochmal irgendwie, wo ich gemerkt habe, Geschichten erzählen auf die Metaebene des Ganzen nochmal mitbekommen. Und das war ganz schön. Also das hat alles so ein bisschen abgerundet. Und jetzt kommen wir schon langsam der Gegenwart entgegen. Ich bin fertig mit meinem Studium und schreibe gerade meinen Roman und bringe gerade das soll eigentlich die Tage jetzt auf dem Markt erscheinen, das Krimi-Dinner. Also wenn das hier läuft, ist es schon in der...
Genau, ich wollte gerade sagen... Ja. Wir haben das ja ein bisschen früher aufgenommen, deswegen jetzt könnt ihr schon kaufen, und auf meiner Webseite verlinke ich natürlich nochmal, wo es das Krimi-Dinner gibt.
Ja.
Genau, Werbeblock aus. Und du schreibst es aber nicht Vollzeit, weil...
Teilzeit. Also Teilzeit bin ich Freelancer im Bereich im Social Media Marketing unterwegs und schreibe halt für Marketing-Sachen, und die andere Hälfte der Zeit schreibe ich entweder das Krimi-Dinner, also es sind noch ein paar in der Pipeline, die schreibe ich jetzt noch, und natürlich auch meinen Roman, den ich fertig haben möchte. Vielleicht kommt da, möchte ich daraus noch irgendwann ein Drehbuch machen, also es ist ja auch noch, also das, was ich gerade mache, ist einfach versuchen, oder nicht versuchen, wie sagt Yoda da von Star Wars, there is no try, there is just do, oder irgendwie sowas, aber halt in Yoda-Sprache irgendwie. Ich mache eine Autorin aus mir, so, in Teilzeit erstmal.
Teilzeitautor, nicht schlecht.
Ja, genau.
Und wann können wir denn deinen Roman lesen? Was ist so der Plan, bis wann ist das Ganze fertig?
Also,
Jetzt, man kann es nicht sehen, sie denkt gerade. Man kann es auch nicht hören.
Ja, ratter. Also ich möchte schon in den nächsten Monaten also das fertig haben. Ich habe es beim Krimi-Dinner gesehen, dass die Editing-Phase sehr lange länger dauert, als man denkt. Deswegen, also ich versuche gerade, also fertig zu sein mit Schreiben, möchte ich in einem halben Jahr sein. Und dann nochmal plus, wie lange es dauert, dass daraus irgendwas wird, das fertig zum Lesen ist. Aber ich, mit meinen Freunden haben wir auch so ein Ding, wo ich gesagt habe, in 2 Jahren möchte ich ein paar vorzeigbare Resultate haben, weil im Moment bin ich ja Teilzeit, verdiene ich ja nicht wirklich Geld. Also mit Krimispielen, je nachdem, wie viel reinkommt. Aber ich meine, solange du schreibst und jetzt nicht einen Vorschuss hast oder so weiter, ist es ja jetzt kein Einkommen, sondern das ist jetzt gerade Investment. Und wir haben einfach ein Abkommen, irgendwie, wo ich sage, okay, ich habe 2 Jahre lang Zeit, Ergebnisse zu zeigen. Also das heißt noch nicht, dass ich jetzt irgendwie bei Random House unter Vertrag kommen soll oder so weiter, sondern einfach irgendwas, wo man sagt, okay, ich habe was produziert und es ist irgendwie nach außen gekommen, ich habe Feedback bekommen und es hat Aussichten oder nicht, so. Und dann reden wir nochmal, weil natürlich irgendwie, wenn man in einer Partnerschaft ist, muss man auch schauen, dass man jetzt nicht irgendwie nur sagt, ich bin ein Künstler, ernähre mich. So ein bisschen.
Genau. Ja. Das ist immer das Schwierige dann auch so in diesem Autorenberuf. Entweder man hat sozusagen es geschafft und schreibt dann und hat vielleicht auch einen Vertrag oder kriegt vielleicht auch einen Vorschuss, das hast du gerade schon gesagt.
Genau.
Oder man klappert die Verlage ab oder macht es vielleicht im Self-Publishing. Wäre das eine Möglichkeit für dich auch?
Ja, auch. Also natürlich möchte ich erstmal bei den Verlagen versuchen. klar, es wobei natürlich mittlerweile ist es auch natürlich, wenn du einen kleinen oder einen mittleren Verlag hast, dann ist es, musst du trotzdem viel selbst machen, viel Marketing, also besonders Marketing irgendwie. Also das ist ja natürlich irgendwie, und wenn du bei den Großen runterkommst, am Anfang kriegst du auch nicht viel Marketing, weil sie natürlich das Marketingbudget eher für die großen Autoren irgendwie. Das heißt, am Anfang musst du selber sehr viel trommeln irgendwie.
Aber das kannst du ja, das machst du ja auch beruflich.
Ja, stimmt eigentlich, ja. Nee, also vielleicht deswegen, ja, ich möchte es erst beim Verlag versuchen. Also erst eigentlich Literaturagenten, weil ich würde gerne in einem großen Verlag landen irgendwann mal, weil es einfach, wenn ich davon leben möchte, dann ist es ein kleiner Verlag, macht da nicht sehr viel Sinn. Mal schauen, also erst Literaturagenten und wenn das alles nicht klappt, dann Self-Publishing. Also mittlerweile, finde ich, sind die Aussichten für Self-Publisher auch ganz gut. Und ich meine, wenn du wirklich sehr viel, sagen wir es mal so, auch Lektorat an dein Buch ranlässt, dann kann auch im Selbstpublishing was Gutes werden, weil ich meine, so ein Werk entsteht teilweise sehr stark im Lektorat, finde ich.
Aber sind nicht sogar die glitzernden Vampire im Self-Publishing gestartet schon, oder?
Ja, ja, die sind, ich meine, das ist ja, viele Leute sagen auch, die sind nicht gut, also. Ich habe es nicht gelesen, ich habe es nur im Kino gesehen. Ich kann nichts zu der Qualität von den glitzernden Vampiren. Hast du es gelesen?
Ja. Und? Was meinst du? Ich habe nur die ersten drei geschafft. Irgendwann, ich fand es nicht gut. Ja, das ist ja. Nee, leider. Aber macht ja nichts. Also es war ja trotzdem sehr erfolgreich. Ja. Nee, man kann ja auch mit schlechten Sachen viel Geld verdienen.
Man sagt ja einfach nur, das allerbeste Beispiel natürlich 50 und so weiter. Nicht Cent natürlich. Shades. Aber ich habe das Gefühl, wenn, dann möchte ich schon sehr korrekt lektoriert haben. Und mal schauen. Also ich sage, Selbstpublishing ist kein Ausschluss. Aber ich würde es erst natürlich über den klassischen Weg versuchen wollen und vielleicht irgendwann mal, was ich eigentlich ganz gut finde, sind Hybridautoren, also da in diese Richtung auch gehen, dass man mit bestimmten Büchern im Verlag ist, mit bestimmten Büchern selbst publiziert, also ich meine, weil da kannst du einfach dich selber mehr austoben, kannst du auch Sachen ausprobieren und das ist, was du im Verlag vielleicht nicht haben könntest, dafür hast du im Verlag andere Vorteile und so weiter und so fort, also ich glaube, wir bewegen uns irgendwie in so ein hybride Situation hinein immer mehr und mehr und finde ich auch gar nicht so schlimm irgendwie, also weil wenn man irgendwie einerseits irgendwie so eine gewisse Sicherheit mit einer gewissen Freiheit hat und die vereinen kann, wäre ideal, also von daher.
Es bleibt auf jeden Fall spannend, ne, was so alles passiert.
Wir werden sehen.
Was passiert denn, wenn du es nicht schaffst? Dudum. Naja, eigentlich hast du ja schon was auch veröffentlicht, so ist es ja nicht, aber wenn das irgendwie, wenn es nicht reicht zum Leben, genau.
Genau, also wenn ich davon nicht leben kann, dann werde ich halt Marketing,
Manager,
genau. Mhm. Ist auch okay.
Okay, und schreibst dann in deiner Freizeit.
Genau, schreib halt in meine Freizeit, also ich meine, ja. Also ich erzähle gerne Geschichten, in welcher Form auch immer irgendwie. Und ich glaube, das werde ich immer machen. Das habe ich immer. Also das kreative Outflow, den habe ich schon immer gehabt irgendwie. Und es macht mir auch Spaß. Also der ganze Prozess macht mir Spaß. Also es ist wirklich irgendwie diese Idee zu haben und diese Idee auszuarbeiten, sich hinzusetzen und zu sehen, wie aus dieser Idee eine Struktur, diese ganze Welt entsteht. Und dann plötzlich irgendwie, du machst was und dann so, und es passt. Und du denkst dir, wow. Und das Ganze finde ich irgendwie schön und ich glaube, ich werde das auch in irgendeiner Form immer wieder weitermachen und ich meine, klar, ich kann selbst im Marketing wenn ich eine Kampagne mache irgendwie und sage, was passt zusammen irgendwie und so weiter, also es ist ja auch eine Art Kreativität, aber dieses wirklich eine Geschichte erstellen, das ist natürlich mein Ziel und wenn es nicht klappt, dann mache ich was anderes, also ich meine, irgendwas geht immer.
Du hattest vorhin schon Agatha Christie genannt, so als Vorbild für ein Krimi-Dinner. Ja. Also hast du sonst irgendwelche literarischen Vorbilder, wo du sagst, wow, die sind super, so da möchte ich hinkommen oder die inspirieren mich? Gibt es da jemanden?
Also ich habe früher sehr viel Stephen King gelesen und ich fand ihn super. Also ich finde ihn immer noch super, wie er schreibt. Ist einfach gigantisch, weil er es schafft, mit Worten einfach irgendwie so dich irgendwo zu treffen, wo du denkst, wow, ich kann nicht aufhören zu lesen irgendwie. Was ich auch noch ganz gut finde, den habe ich vor kurzem erst entdeckt, Thomas Harris. Und ich mag eigentlich keine Serienmörder. Also bei mir im Thriller kommen auch keine Serienmörder vor. Also das ist nicht so meine Art von Thriller. Auch so diese viel Gewalt zeigen oder viel so... Ja, ist nicht so mein Ding, aber sein Schreibstil finde ich so gut. Er ist so gut strukturiert und so klar und er schafft es aber trotzdem irgendwie, so was Gutes auszudrücken. Das heißt eigentlich Thomas Harris ohne das ganze Serienmörder-Ding irgendwie. Ja, es ist schwierig, aber also vom Schreibstil finde ich ihn einen richtig gut. Ja.
Kannst du irgendein Buch empfehlen, was du vielleicht in letzter Zeit gelesen hast?
Oh, ich habe in letzter Zeit echt viele Thriller gelesen. James Bond kann ich nicht empfehlen. Ich habe die auch gelesen, weil mein Thriller ist quasi ein weiblicher James Bond, aber jetzt nicht so mit Martini trinken und so weiter, sondern anders, aber halt so soll eher in diese Richtung gehen. Aber tatsächlich Thomas Harris, Schweigender Lämmer, weil ich gerade ihn lese, ist einfach richtig gut. Und was ich auch gut finde, was ich glaube, ich weiß nicht, ob, aber Dan Brown, Da Vinci Code, ist einfach gigantisch, wie das Buch hat so einen Rhythmus, das hat so ein irgendwie, das ist wie so ein Herzschlag und du denkst dir irgendwie, also das schlägt irgendwas. Also ich finde manchmal ein bisschen so, ja, jetzt möchte ich jetzt gar nicht so viel wissen irgendwie über das ganze Zeug irgendwie. Es ist schon spannend und interessant, aber es ist so, okay, jetzt weniger erklärend, mehr irgendwie so. Aber vom Rhythmus her finde ich das ziemlich gut und ja, fast alle Stephen King Bücher, nicht alle natürlich, aber viele.
Lieblings-Stephen King Buch?
Tatsächlich eine Kurzgeschichte.
Okay.
Ja, und zwar aus Nachtschicht, über das Schreckgespenst. Aber einfach auch nur so gut, weil sie mich so damals irgendwie aus der Bahn geworfen hat, dass ich glaube, monatelang keinen Stephen King mehr lesen konnte irgendwie. Aber die war einfach gut, also das hat, die hat gepackt irgendwie. Aber ansonsten, klar, also The Green Mile ist einfach auch, ist einfach gut. Es ist einfach richtig, richtig gut.
Okay, super. Dann vielen Dank erstmal für die vielen Infos. Und dann möchte ich jetzt aber nochmal wissen, wo findet man genaue Infos über dich? Wo findet man dein Krimi-Dinner und wo findet man dich?
In meiner Küche anscheinend.
Also außer wenn man hier vorbeikommt und klingelt.
Genau.
Soll ich deine Adresse auch noch auf die Webseite schreiben? Kommt einfach vorbei, ja, kein Problem.
Ich arbeite eben Homeoffice, also manchmal. Genau, also man findet mich auf Instagram, auch Facebook und Twitter, aber da bin ich nicht so aktiv, aber Instagram, also überall bin ich unter darianina.com, quasi @darianina.com, auf den, aber hauptsächlich Instagram, dann Krimi-Dinner findet man unter mordbeitisch.de oder Instagram mordbeitisch und was gibt's noch? Ich habe noch eine Webseite, die ist gerade noch im Aufbau, darianina.com, also einfach darianina.com oder darianina.
Und dann kommst du.
Und dann komme ich.
Irgendwas super. Und das Krimi-Dinner hieß Backstage.
Genau, das hieß Backstage. Das ist im Moment nur eins von Mord bei Tisch, aber es kommen mehr und mehr und alles von mir.
Aber man muss nicht singen können.
Nee, man muss nicht singen können, aber es gibt zum Beispiel auch eine Spotify-Playlist zum Krimi-Dinner, die gibt es auch online, da sind die ganzen tollen Backstreet Boys, Lady Gaga, NSYNC, Madonna.
Okay, dann auf und kauft es keiner
mehr. Nein, es ist eigentlich manchmal sehr erfrischend, sich das anzuhören.
Okay, also ich bin gespannt und lade dann auch mal zum Krimi-Dinner ein. Dich natürlich nicht.
Ich sitze dann in der Ecke.
Genau, du sitzt in der Ecke und beobachtest uns.
Ich beobachte euch. Ja, genau.
Vielen lieben Dank.
Ja, vielen Dank auch, hat Spaß gemacht.
Ja, wir hatten wirklich viel Spaß, wie ihr wahrscheinlich gehört habt. Und ich freue mich jetzt auch sehr drauf, das Krimi-Dinner-Spiel mal auszuprobieren. Also ich lade auch schon Leute ein, beziehungsweise frage schon mal an so ein bisschen, wer denn da Lust hat und auch Lust hat, sich so ein bisschen auch zu verkleiden. Weil wenn man so ein bisschen auf Instagram mal guckt bei Mord bei Tisch, da haben ein paar Leute auch schon gepostet, wie sie dann ausschauen bei so einem Krimi-Dinner. Also wirklich spektakulär, würde ich sagen. Ja, und in der Zwischenzeit habe ich tatsächlich auch schon mal bei einem Testspiel von der Daria mitgemacht, vom zweiten Spiel, das bald kommen wird. Und das war schon ganz witzig, wenn man sich da so in seine Rolle reinversetzen muss und sich ein bisschen verkleiden kann. Ich habe extra noch was gebastelt dafür und ja, richtig witzig. Deswegen, bei mir gibt es auch bald Krimi-Dinner-Spiel im Hause Andrea. Und was wollte ich noch sagen? Genau, alle Links zu den Buchtipps von der Daria und natürlich auch zum Spiel und zur Daria selber gibt's wieder, wie immer, auf meiner Webseite deutschebestseller.podigy.io. Da findet ihr den Podcast und auf meinem Blog deutschebestseller.blog. Da gibt's auch bald, sobald ich eben gespielt habe, die Rezension zum Krimi-Dinner-Spiel, ja, und sonst auch zu einigen Büchern. Also guckt gerne mal vorbei, ich würde mich freuen. Dann sage ich erstmal danke fürs Zuhören. Ich bin Andrea und ich freue mich natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Bis dahin, ciao.
Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Storyteller. Deutsche Bestseller. Wir lesen gern, wir lesen jederzeit. Wir werden klüger, werden gern gescheit. Wir sind zu einem guten Buch bereit. Wenn die Sonne scheint, wenn's regnet, wenn es schneit, ist Lesezeit. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Storyteller. Deutsche Bestseller. Wir lesen drinnen, draußen, auch in der Natur. Verfolgen die Geschichten, folgen einer Spur. Tauchen in fremde Welten einer Kunstfigur ein und wieder auf und fragen uns auch mal, wer macht das nur? Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Deutsche Bestseller. Storyteller. Deutsche Bestseller.